Ja, das Thema ist heute, darf ich bitte rein? Markus, kannst du das mal? Ah, danke dir. Darf ich bitte rein? Keiner steht gern vor verschlossenen Türen. Wir kennen das alle, man will noch schnell was einkaufen gehen und fährt zu dem Laden und just an dem Tag hat er aus irgendwelchen Gründen geschlossen. Man will noch schnell irgendwo was essen gehen ins Lieblingsrestaurant und just dann haben die Betriebsferien. Darf ich bitte rein? Ist für mich gerade immer ein Thema mit diesem ganzen digitalen Zeug. Vielleicht geht euch das auch so. Man hat heute so unermesslich viele Passwörter zu verwalten und dann bist du auf so einem Portal und willst dich da einloggen und ich probiere dann alle meine Passwörter durch, die ich so im Kopf habe und manchmal komme ich einfach nicht rein. Keine Chance. Jesus hatte das auch erlebt, dass er man nicht reingekommen ist. Er hat es in Laodicea erlebt bei der Gemeinde, dass er an der Tür gestanden war und angeklopft hat und der durfte nicht rein oder die haben ihn nicht gehört oder wie auch immer. Jesus hat es scheinbar öfter erlebt, denn auch als er geboren worden ist, war das auch so ein Ding, dass er erstmal, sie fanden keine Herberge in Bethlehem. Darf nicht rein, ist kein Platz. Für Jesus war oft einfach kein Platz. Passt nicht. So, die Frage an uns heute Morgen ist, Platz für Jesus. Darf er rein, wenn er bei uns steht, an unserer Herzenstür, an unserer Gemeindetür? Das ist schon erschreckend an diesem Sendschreiben, das ich gleich vorlesen werde, dass die Laodicea da Gottesdienst feiern, die sitzen zusammen, wie wir heute Morgen, und Jesus steht vor der Tür, also draußen oder vielleicht unten, und klopft, aber es hört ihn keiner. Lass uns kurz einen Moment still sein und jeder von euch darf ganz persönlich Jesus einladen, reinzukommen, da zu sein. Herr, wir wollen dich reinlassen. Reinlassen in unsere Gemeinde, reinlassen in unsere Herzen. Und du weißt, wie verschlossen wir oft sind. Dass unsere Herzenstür ja manchmal auch ganz schön verrostet ist und sperrig ist und sich schwer öffnen lässt. Ich bitte dich, dass wenn wir jetzt drücken, um die Tür aufzumachen, dass du mithilfst, dass die Tür auch aufgeht. Amen. Ich möchte den Predigtext vorlesen, der steht in Offenbarung 3. Wir beschäftigen uns jetzt mit dem letzten Sendschreiben, das ist an die Gemeinde Laodicea. Ihr habt gemerkt, wir haben einige ausgelassen, genauer gesagt 3 ausgelassen. Und ihr dürft ja aber gern zu Hause, wenn ihr das nicht schon gemacht habt, einfach mal durchlesen. Die sind nämlich auch sehr spannend. Mir hat es wehgetan beim Vorbereiten, dass die jetzt hier nicht drankommen. Schreibe an den Engel der Gemeinde in Laodicea. Er, der Amen heißt, der wahrhaftige und treue Zeuge, der vor allem da war, was Gott geschaffen hat, der lässt euch sagen, ich kenne euer Tun und ich sehe, dass ihr weder warm noch kalt seid. Wenn ihr wenigstens eins von beiden wärt, aber ihr seid weder warm noch kalt, ihr seid lauwarm, darum werde ich euch aus meinem Munde ausspucken. Ihr sagt, wir sind reich und gut versorgt, uns fehlt nichts. Aber ihr wisst nicht, wie unglücklich und bejammernswert ihr seid. Ihr seid arm, nackt und blind. Ich rate euch, von mir Gold zu kaufen, das im Feuer gereinigt wurde. Dann werdet ihr reich. Ihr solltet euch auch weiße Kleider kaufen, damit ihr nicht nackt dasteht und euch beschämen müsst. Kauft Salbe und streicht sie auf eure Augen, damit ihr sehen könnt. Alle, die ich liebe, weise ich zurecht und erziehe sie. Macht also ernst und kehrt um. Gebt Acht, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und öffnet, werde ich bei ihm eingehen. Ich werde mit ihm das Mahl halten und er mit mir. Allen, die durchhalten und überwinden, werde ich das Vorrecht geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, so wie ich selbst den Sieg errungen habe und nun mit meinem Vater auf seinem Thron sitze. Wer Ohren hat, soll hören, was der Geist den Gemeinden sagt. Laodicea war eine sehr prächtige, schöne Stadt, eine reiche Stadt. Laodicea war so ein Stück weit Zentrum des Bankwesens in Kleinasien. Es war günstig gelegen, es war eine fruchtbare Gegend. Und Laodicea war auch berühmt für seine teuren Stoffe. Also die hatten da so eine schwarze Wolle, die ist gewonnen worden aus schwarzen Schafen. Also finde ich schön, schwarze Schafe. Und die Wolle war so beliebt, nicht nur in Kleinasien, sondern in der ganzen Antike, dass die Reichen da voll scharf drauf waren, diese Wolle sich zu kaufen. Die hatten auch so Färbemittel und haben dann die Stoffe purpur gefärbt, sodass auch die Königshäuser gern aus Laodicea ihre Kleider sich besorgt haben. Außerdem kam aus Laodicea eine berühmte Augensalbe. Und ich finde es immer beeindruckend, ich weiß nicht, wie die Leute es damals gemacht haben, wenn ich meine Brille wegnehme, habe ich schon ein bisschen ein Problem. Und bin ich einfach halb blind, wird auch immer schlimmer, ehrlich gesagt. Ich hätte mir die gekauft, diese Augensalbe, ich hätte die gut gefunden. Und die soll scheinbar wirklich was geholfen haben. Die medizinische Forschung in Laodicea, die war auf höchstem Niveau. War das ein Grund, warum das heute nicht funktioniert? Ah! Inge, kannst du das mal als Bote nach hinten? Danke, Matthias. Also hier sieht der Laodicea von oben. Die Stadt hatte nur ein Problem, die ist auf so einer Hochebene gelegen und die Stadt ist immer weiter gewachsen und gewachsen und gewachsen und irgendwann haben sie gemerkt, dass wir haben zu wenig Wasser. Wasserversorgung ist einfach etwas knapp. Und dann waren die Menschen dort sehr klug und haben sich was ausgedacht. Und zwar gab es 8 Kilometer ungefähr weg in Hierapolis gab es Quellen. Und zwar so heiße Quellen, die gibt's heute noch. Da kann man hinfahren zum Baden. Pamukkele, glaube ich, heißt es. Vielleicht war jemand von euch schon mal dort. Kann man sich da reinsetzen. Sollen auch eine heilende, eine gute Wirkung haben für therapeutische Zwecke. Auch damals schon war Hierapolis dann so ein Kurort, wo man hinfährt. Auch etwas entfernt, glaube ich, östlich von Laodicea gab es die Stadt Kolosse und die hatten auch in der Nähe Quellen, allerdings keine heiße Quellen, sondern kalte Quellen. Also richtig gutes, frisches, alpines Wasser, richtig gut. Und so haben die Leute in Laodicea sich überlegt, wir leiten das Wasser in Aquädukten zu uns in die Stadt rein. Und da haben die so ein für die damalige Zeit bewundernswertes Rohrsystem eben gebaut, was ja nach oben auch noch gehen musste, ein Stück weit nach Laodicea rein, und haben das Wasser da reingeleitet. Aber Problem war natürlich, dass wenn du 8 Kilometer lang Wasser durch solche Rohre schickst, das ist in Hierapolis schön heiß und gut, dann schickst du es durch diese Rohre durch und am Ende kommt eine lauwarme Brühe an, die auch noch mit irgendwelchen Chemikalien durchsetzt ist, die sich halt in diesem Rohr mit der Zeit ablagern. Das Wasser hat einen unangenehmen Geschmack auch. Das Wasser von Kolosse, wenn du das holst oder über so Rohre nach Laodicea leitest, dann hast du das auch das gleiche Problem. Das Wasser ist am Schluss, türkische Hitze, ist am Schluss halt auch lauwarm. Egal wo du es herholst, dann hast du am Ende lauwarme Brühe. Moment, muss ich kurz nachgucken. Cicero, römischer Autor Cicero, der hat mal formuliert, dass das schlimmste Wasser, das haben die Laodicea. Das kannst du fast nicht trinken. Die Gemeinde ist lauwarm. Weder heiß noch kalt. Widerlich. Und Jesus sagt, er würde das am liebsten aus seinem Mund ausspucken. Widerlich, eklig. Was bedeutet das, wenn Jesus sagt zu dieser Gemeinde Laodicea, ihr seid lau? Was meint er damit? Er meint damit zum einen, dass die Gemeinde schon mittlerweile weit weg ist von der Quelle. Sie haben sich von der Quelle entfernt. Also die Gemeinde hat gut angefangen, mit Feuereifer Jesus nachgefolgt. Es war die Schwestergemeinde von Kolossae. Epaphras wahrscheinlich war der treue Gemeindegründer dort, der das Ganze auch mit unterstützt hat. Und die haben mit Feuereifer, mit Liebe zu Jesus angefangen. Die waren ganz nah dran. Und mit der Zeit sind sie irgendwie vielleicht auch schon die nächste Generation. So ist es ja manchmal, wenn so Generationenwechsel ist, auf einmal schläft da was ein. Man hat sich von der Quelle entfernt. Man hat sich zwar getroffen zu Gottesdiensten und hat auch so Lieder gesungen und das Ganze, die ganzen Traditionen, den Gemeindealltag, aber irgendwie war man immer dran, nicht mehr dran an der Quelle, sondern weit weg. Ich habe mich gefragt, wie nah bin ich eigentlich an der Quelle dran? Oder wie weit habe ich mich vielleicht schon entfernt von dieser Quelle? Wie weit gehen die Rohre dann von der Quelle bis zu mir? Und je weiter das ist, desto mehr Lauwarmes kommt bei mir an. Da ist weder frisches Wasser, das mich erfrischt, sondern auch kein heißes Wasser, was mich heilt, sondern da kommt irgendwie nur noch lauwarme Brühe bei mir an. Wie weit sind wir von der Quelle entfernt? Schöpfen wir noch direkt bei Jesus? Und die Gemeinde hatte noch ein Problem. Die Gemeinde war unabhängig. Unabhängige Gemeinde. Das ist eigentlich ein schönes Wort, unabhängig. Wollen wir alles sein, oder? Unabhängig sein, frei sein, ganz unbeschwert. Auf eigenen Beinen stehen. Aber die Gemeinde wollte auch unabhängig sein von Jesus. Die wollten auf eigenen Beinen stehen. Die haben zu Jesus gesagt, du, wir brauchen gar nichts. Kein Bedarf, danke. Wir haben eigentlich alles, was wir brauchen. Es ist ganz interessant, wenn man die Geschichte von Laodicea schaut, im Jahr 60 nach Christus, hat ein schweres Erdbeben da gewütet und die Stadt ist ziemlich zerstört worden. Und die Römer, die hatten die Idee, wir helfen der Stadt. Wir pumpen da so ein bisschen Geld rein und helfen denen, dass sie ihre Stadt wieder aufbauen können. Und haben das den Menschen in Laodicea angeboten. Und die Regierenden haben zurückgemeldet, liebe Römer, ganz nett von euch, aber wir brauchen eure Hilfe nicht. Wir wollen uns nicht helfen lassen von euch. Wir schaffen das ganz allein. Schaffen das, brauchen wir euch nicht. Und tatsächlich haben die Stadt wieder aufgebaut und prächtiger und schöner als vorher. Es war ja eine reiche Stadt, die Leute hatten genug, aber sie waren auch stolz. Wir schaffen das selber, wir machen das alleine, wir brauchen niemanden. Und genauso hat auch die Gemeinde gedacht, wir brauchen noch niemanden, wir haben doch alles. Wir sind satt und zufrieden, wir brauchen keine Hilfe, alles ist gut. Wir sind zufrieden, auch ein schönes Wort, zufrieden sein. Aber wisst ihr, es gibt auch eine falsche Zufriedenheit. Das habe ich vergessen. Du sprichst, ich bin reich und habe mehr als genug und brauche nichts. Und jetzt sagt Jesus, du weißt nicht, dass du elend und jämmerlich bist, arm, blind und bloß. Jesus nennt diese Gemeinde die elende Gemeinde. Elend seid ihr. Die Gemeinde ist selbst zufrieden. Wie gesagt, Zufriedenheit ist ja eigentlich was Schönes, aber Zufriedenheit kann auch lähmend sein. Oh. Gott hat uns in unser Herz so einen Hunger reingegeben. Einen Hunger nach ihm, einen Hunger nach seinem Wort, einen Hunger danach, ihm zu begegnen. Auch einen Hunger nach Gemeinschaft, also nach echter Gemeinschaft mit anderen Menschen. Und es ist gut, dass er das gemacht hat. Dadurch sind wir in Bewegung. Dadurch strecken wir uns aus, dadurch suchen wir. Dadurch geben wir uns nicht zufrieden mit dem, wie es ist, sondern wir sind weiter auf der Suche, wir bleiben dran. Was natürlich nicht geht, ist, wenn wir immer nur im Hunger leben, Also wenn wir ganz extrem immer Hunger haben und immer im Mangel leben und immer zu wenig und es passt nie, dann kommen wir nämlich in eine Unzufriedenheit rein. Aber das Problem hatten die Laodizeer nicht. Die hatten das andere Problem, das andere Extrem, dass sie zufrieden waren. Wir haben doch alles gut, alles super. Und haben sie angefangen, sich hinzusetzen. Ach, ist alles so gut. Ich bin so zufrieden. Alles, was ich brauche. Brauche nichts mehr. Ich brauche nichts mehr. Ich habe alles. Dankeschön. Und die Gemeinde ist selbstzufrieden, selbstgefällig. Und vor allem hinter diesem Lau verbirgt sich auch Träge. Die wollen ja nichts mehr. Können wir eigentlich heimgehen. Also ihr merkt, das ist das eine Extrem. Das andere ist dieser Hunger. Wenn du immer Hunger hast, bist du immer nur getrieben. Bist du immer auf der Suche, immer unzufrieden, immer, wo kann ich wieder was finden, was, das kann es auch nicht sein. Es muss irgendwas geben. Und das ist die Spannung des Glaubens, dass ich auf der einen Seite Hunger habe, Sehnsucht habe und auf der anderen Seite aber auch einen Platz habe, wo ich ankommen kann, wo ich sein kann, wo ich zufrieden sein kann. Mein Gebet muss bestehen aus Fürbitte, aber auch aus Dankbarkeit. Beides muss zusammenkommen. Und beides hat irgendwie auch eine Spannung. Und die Gemeinde Laodicea, die lädt Jesus ein. Er sagt, er klopft an, er will rein, er will zu ihnen kommen und er sagt zu ihnen, macht auf, setzt euch in Bewegung. Geht wieder in Richtung Hunger. Habt wieder Hunger, habt wieder Sehnsucht nach mir. Fangt wieder an, was von mir zu erwarten. Ich will euch doch was geben, ich habe doch für euch was bereit. Ist die Frage an uns, wo stehen wir eigentlich? Haben wir Hunger nach Jesus? Haben wir eine Sehnsucht, ihn zu erleben? Was erwarten wir eigentlich von Jesus für unser Leben, aber auch für unsere Gemeinde? Was erwarten wir von ihm? Und da müssen wir irgendwie einen Platz finden, so einen eingependelten Platz, wo wir nicht von der anderen Seite aufs Pferd fallen, dass wir irgendwie in Sehnsucht uns verzehren, sondern einen Platz haben, wo wir eine freudige Sehnsucht haben, eine Erwartung, eine Adventserwartung, dass Jesus bald wiederkommt, mit dem Wissen, dass er aber auch schon da ist. Diese Spannung wieder reinzukommen, diese Spannung wieder aufzunehmen, dazu lädt Jesus die Gemeinde in Laodicea ein. Auf jeden Fall müssen sie hier aufstehen und sich wieder in Bewegung setzen. Es ist eine falsche Zufriedenheit, in der sie leben. Mein Eindruck ist, dass viele Gemeinden in unseren westlichen reichen Ländern genau auf diesem Stuhl versunken sind. Man ist so zufrieden, wir sind so reich, wir haben irgendwie alles. Wir verstehen so viel. Wir wissen doch schon so viel. Wir können die ganze Bibel schön auslegen. Und dass man einfach keine Sehnsucht mehr hat nach dem Wort Gottes. Es gibt eine falsche Zufriedenheit, aber genauso gibt es auch eine heilige Unzufriedenheit. Wo ich genau weiß, Dinge sind nicht in Ordnung. Und wo ich auch nicht wegschaue, einfach auf die Dinge, die gut sind, sondern ich bleibe dran und ich bringe diese Dinge vor Jesus. Jesus ist ziemlich... Moment. Jesus gibt dieser trägen Gemeinde einen Tipp. Er sagt, steht auf und er sagt, kauf bei mir Gold, das geläutert ist, damit du reich wirst. Kauf dir weiße Kleider, kauf dir Augensalbe. Wir haben gehört, das waren die drei Dinge in Laodicea, die konntest du da kaufen. Gold gab es genügend, es gab genügend Kleider, es gab genügend Augensalbe, richtig gute Augensalbe. Und jetzt sagt Jesus aber, und das ist ganz witzig, kauf die bei mir. Was witzig ist, dass man die ja gar nicht kaufen kann. Das sind Dinge, die kannst du ja mit Geld nicht bezahlen. Was meint Jesus damit? Was ist die Währung, mit der wir bei Jesus einkaufen können? Und die Währung ist ganz einfach. Es ist nicht, den Geldbeutel rauszuziehen und Geld hinzublättern, sondern es ist genau das Gegenteil. Bei Jesus einzukaufen bedeutet, dass ich meine Hände aufmache, dass ich zugebe, dass ich nackt und arm und jämmerlich bin, dass ich meine Hände füllen lasse. Füllen lasse mit dem Gold. Jesus sagt, kauft bei mir Gold, reines Gold. Holt bei mir den Reichtum. Denkt nicht, dass das Geld, das ihr habt, oder der Besitz, dass der ausreichend ist. Holt bei mir. Lernt wieder, dass bei mir Reichtum zu finden ist. Wahrer Reichtum. Und kauft bei mir weiße Kleider. Ihr braucht wieder weiße Kleider, denn eure Kleider sind schmutzig geworden. Kleider, die eure Schande und eure Blöße verdecken. Kleider des Heils, Kleider der Gerechtigkeit. Dass ihr wieder eine gerechte Gemeinde seid, weil momentan seid ihr einfach nur eine harmlose, eine laue Gemeinde. Dass ihr wieder Gerechtigkeit einsteht und kämpft. Und kauft euch Augensalbe, dass ihr wieder sehen könnt. Dass ihr wieder den Durchblick habt. Und kaufen bei Jesus ist einfach das. Herr, füll du meine leeren Hände. Das Sendschreiben an die Gemeinde Laodicea ist ziemlich hart. So wie manche andere Sendschreiben. Jesus sagt knallhart, was er denkt. Und man könnte manchmal so meinen, dass Jesus wie so ein Chef ist, der mit seinen Untergebenen abrechnet. Der jetzt sagt, okay, das und das finde ich gut an euch, das und das finde ich nicht so gut. Übrigens an Laodicea findet er gar nichts gut. Also das und das finde ich einfach nicht gut. Es ist gar nichts gut. Und pass auf, wenn es so weitergeht, dann stoße ich dich weg, dann mache ich was mit dir, was dir nicht gefällt. Dann habe ich keine Lust mehr auf dich, dann spucke ich dich aus, wie es hier heißt. Ist ziemlich hart. Ich finde, die Sendschreiben, wenn man liest, dann könnte man manchmal oft zusammenzucken und sagen, wow, hoffentlich stößt Jesus mich nicht weg. Oder er spuckt mich aus, weil ich so lauwarm geworden bin. Und dann heißt es in Offenbarung 3, Vers 19, das ist ganz am Ende der Sendschreiben und hat schon nochmal eine Bedeutung für alle Sendschreiben. Da steht, welche ich lieb habe, die weise ich zurecht und die züchtige ich. So sei nun eifrig und tu Buße. Es ist nicht so, dass Jesus mit den Gemeinden hart sein will oder dass er sie wegstoßen will. Er redet mit ihnen und er sagt, ich rede mit euch, weil ich euch lieb habe. Jesus stößt nicht einfach irgendjemand von sich, weil er jetzt mal gerade keine Lust mehr hat. Aber er sagt auch ganz klar, was Sache ist. Und er sagt, hör zu. Das ist ja, wenn man eine Beziehung hat und man hört aber nicht mehr aufeinander, man hört den anderen nicht mehr, dann hat man auch keine Beziehung mehr. Und das macht Jesus in den Sendschreiben ganz klar. Und auch hier. Aber er liebt die Gemeinde. Er liebt diese Gemeinde. Er hat für die Gemeinde alles gegeben. Er würde sie jetzt einfach so wegstoßen. Er würde um diese Gemeinde kämpfen. Er, und so heißt es, hier ist der Wahrhaftige. Er ist der von aller Schöpfung an war. Er ist der Allmächtige. Und dieser Allmächtige liebt seine Gemeinde und er ringt und er kämpft um seine Gemeinde. Wisst ihr, was interessant ist? Jesus hat in seiner Hand die 7 Sterne und er hat in seiner Hand die 7 Geister Gottes. Die 7 Sterne sind die Boten der Gemeinden. Es sind die, die die Gemeinden leiten, die Gemeinden führen. Es sind die Botschafter. Und auf der anderen Seite die 7 Geister Gottes. Das ist die Fülle der Geisteskraft Gottes. 7 ist immer ein Zeichen für die Fülle. Ist also eine Codezahl für die Fülle. Und Jesus macht damit deutlich, dass er alle Macht hat. Alle Macht. Aber interessant ist, die Gemeinden hat er nicht in seiner Hand. Das sind die 7 Leuchter, die um ihn rumstehen. Die Gemeinden hat er nicht in seiner Hand. Wisst ihr, warum das so interessant ist? Wenn Gott die Gemeinde, auch unsere Gemeinde, in seiner Hand hätte, die Stadtmission, dann könnten wir uns zurücklehnen und sagen, Jesus, es ist doch deine Gemeinde. Kümmer dich doch um deine Gemeinde. Du hast es doch in der Hand. Du kannst es doch machen. Wir können ja eh nicht viel ausrichten. Du hast es in deiner Hand. Da müssen wir gar nicht mehr richtig zuhören bei den Sendschreiben, weil Jesus macht es schon irgendwie. Aber interessant ist, dass Jesus die Gemeinden nicht in seiner Hand hat. Und wir können froh sein, weil es nichts Schönes ist, wenn ein Ehemann zu seiner Frau sagt, du Liebling, du bist echt so toll, aber merk dir, ich habe dich in meiner Hand. Das fände keiner sonderlich prickelnd. Jesus will mit den Gemeinden im Gespräch sein. Jesus will mit uns als Gemeinde, mit dir im Gespräch sein, will sich austauschen, will sagen, so und so sehe ich euch, so und so habe ich einen Blick auf euch. Ich wünsche mir aber, und dann die Gemeinde in Laodicea sagt er, ich wünsche mir, dass ihr zu mir kommt, dass ihr wieder an der Quelle seid, dass ihr nicht ewig weit weg seid, sondern dass ihr wieder bei mir direkt zieht, dass ihr eure Kraft, dass ihr alles von mir holt, dass ihr wieder genau hinhört, dass ihr merkt, ob ich draußen bin oder drin, dass ihr da wieder ein Gespür für bekommt, dass ihr eure Herzenstüren aufmacht. Jesus lädt uns ein . Er will rein. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Jesus hat auch keinen Bock, dass wir leben aus abgestandenem Wasser, was durch Rohre weit, weit geflossen ist, was weder Heilkraft hat, noch erfrischend ist, was einfach nur lau ist und widerlich und eklig. Jesus mag uns aufwecken. Wir sollen nicht träge sein, wir sollen nicht auf dem Stuhl versinken, sondern sollen uns wieder aufmachen Richtung Sehnsucht nach Gott. Sehnsucht, ihm zu begegnen, bei ihm zu sein. Ich möchte noch mit uns beten. Herr, du kennst unsere Herzen. Du weißt auch, wie nah wir an dir dran sind. Du weißt auch, welches Wasser bei uns ankommt. Herr, du siehst unseren Wunsch und unsere Sehnsucht, ja, dir wirklich nah zu sein. Du weißt auch, wo uns es schwerfällt und du weißt, was uns von dir trennt und was uns von dir wegzieht. Du kennst die Kräfte und Mächte, denen wir manchmal auch gar nicht so gewachsen sind. Herr, ich bitte dich um deine Gnade. Ich bitte dich um deinen Ruf in unser Leben rein. Ich bitte dich, dass du immer wieder anklopfst an unsere Herzenstür und immer wieder und immer wieder. Und ich bitte dich, dass wir den Mut haben, hinzuhören. Dass wir im Alltag auf dich schauen. Zieh uns wieder zu dir. Amen.